Es ist total schön, euch zu sehen. Danke, dass ihr gekommen seid. Es braucht ja auch Mut, so auch gerade nach dem Lockdown. Die einen haben vielleicht etwas Angst. Ja, werde ich angesprochen? Oder die anderen, werde ich nicht angesprochen? Bin ich dann alleine? Also wir geben uns Mühe, einfach ganz natürlich zu sein und die allermeisten überleben es. Und einfach schön, dass ihr hier seid, aber auch schön, alle, die von fern zuschauen. Ich hoffe, euch gelingt, dass ihr trotzdem ganz hier sein könnt, aber auch euch vom Livestream, auch von mir her, ganz herzlich willkommen. Als ich so 13, 14 Jahre alt war, besuchte ich immer wieder Senioren unserer Kirche. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weshalb ich irgendwie auf die Idee kam. Irgendwie schien es mir logisch zu sein, dass man in einer Gemeinde die Senioren besucht. Und ich machte das total gerne. Die Senioren freuten sich, sie erzählten aus ihrem Leben und oft gab es Kekse. Durch das Kennenlernen dieser alten Leute stellte ich etwas fest. Man merkt Menschen an, ob sie in ihrem Leben mindestens einmal eine tiefe Krise durchgemacht haben oder nicht. Wer so richtig unten war, ist irgendwie anders. Der hat irgendwie eine andere Reife. Diese Leute erzählen anders und die erzählen über andere Themen. Aber später lernte ich Leute kennen, die durch große Krisen gingen, aber anstelle einer ansprechenden Tiefe irgendwie eine abstoßende Verbitterung hatten. Und ich musste meine Erkenntnis irgendwie revidieren. Man merkt einem Menschen an, ob er große Krisen hatte und diese gut oder schlecht bewältigt hat. Die einen geben Energie, bei den anderen kommt man ausgelaugt wieder nach Hause. Inzwischen habe ich meine Erkenntnis noch etwas ausgefeilt. Sie ist noch etwas gewachsen. Am liebsten bin ich mit Menschen zusammen, die große Krisen hatten und das zur Demut führte, die demütige Menschen geworden sind. Wie Doris sagte, sind wir im Johannesevangelium ganz am Schluss angekommen, in Kapitel 21. Und in diesem Kapitel geht es fast nur um Petrus. Petrus gehörte zum inneren Kreis der 12 Jünger. Und Petrus erlebte brutal viel mit Jesus. Zum Beispiel, wie Jesus seine Schwiegermutter heilte. Das wünschen sich viele Leute, aber das war eine äußerliche Heilung, ein Wunder, eine Krankenheilung. Er erlebte, wie er auf dem Wasser gehen konnte. Mindestens einmal erlebte er sogar, wie Gott akustisch aus dem Himmel sprach. Er bekam mit, wie Jesus Menschen liebte, wie er den Sturm stillte, wie er Wasser in Wein verwandelte, wie er Brot vermehrte, ja, wie er sogar einen Toten auferweckte. Und dann stürzte er ab. Er versagte durchs Band und kam in eine totale Krise. Große Leute fallen. Wenn jemand fällt, sagen manchmal andere, wie konnte das geschehen? Was die? Was der? Aber das ist naiv. Alle unsere Erlebnisse, alles Wissen, alle Erfolge sind keine Garantie, dass wir nicht fallen. Und ich bin überzeugt, dass das Beispiel von Petrus ganz bewusst in der Bibel steht, damit wir möglichst viel für unser Leben profitieren. Damit wir Jesus tiefer kennenlernen. Damit wir lernen, in solchen Situationen nicht moralisch zu denken, sondern geistlich. Und dass wir aus solchen Situationen für uns einen großen Gewinn ziehen können. Oder anders ausgedrückt, dass wir nach tiefen Krisen nicht zu kraftraubenden Menschen werden, sondern zu Menschen, die aus einer übernatürlichen Reife schöpfen können und anderen etwas weitergeben können. Und damit das möglich ist, werden wir das Versagen von Petrus und seine Aufarbeitung etwas genauer betrachten. Und wir werden das in zwei Predigten tun. Heute wird es um die Vorgeschichte gehen, so wie sie in Lukas 22 geschildert wird, und am kommenden Sonntag dann um Johannes 21. Meine Empfehlung, nimm dir diese zwei Wochen Zeit, so als eine Art Seminar für deine Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht hast du einmal so richtig versagt. Vielleicht steckst du aktuell in einer Krise. Nutze diese zwei Wochen, um das Geschehene aus Gottes Perspektive zu betrachten. Auch wenn das Versagen vielleicht schon ganz lange her ist. Aber vielleicht hast du weder versagt, noch bist in einer Krise, dann freu dich darüber. Genieße es, solange es so ist. Aber nimm diese zwei Predigten als Seminar, um vorbereitet zu werden, falls mal eine Krise kommt oder ein Versagen. Damit du dann viele Umwege dir ersparen kannst. Also starten wir Lukas 22, wenn du eine Bibel da hast, schlag doch das auf. Wir starten mit der Vorgeschichte, und zwar mit den letzten Ereignissen, bevor Jesus starb und wieder auferstand. Und die Situation war folgende: Er war mit seinen Jüngern zusammen, der letzte Abend, und er nahm Brot und Wein und symbolisierte damit, was er jetzt dann machen wird, dass er für sie sterben und auferstehen wird. Und dann vertraute er ihnen etwas an, was ihm vielleicht am schwersten von allem war. Er sagte: Leute, einer von euch Zwölfen wird mich verraten. Stellen wir uns das vor. Dunkler geht's nicht mehr. Jesus hatte diese Zwölf auserwählt. Jesus hatte 3 Jahre lang in diese Zwölf investiert. 3 Jahre lang hatten sie das Vorrecht, mit ihm zusammen zu sein. Und jetzt musst du sagen, aber einer von euch wird mich verraten. Und die Jünger reagieren mit 2 Sachen. Die erste Reaktion: Oh, wer ist es? Und die zweite Reaktion dann, da heißt es in Vers 24, Lukas 22, Vers 24, unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Nach 3 Jahren Bibelschule mit Jesus. Jesus sah gerade diesen Verrat voraus, seinen Tod. Und die Jünger wissen nichts Besseres, als darüber zu streiten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Und das Frustrierende: 3 Jahre davor waren sie an der genau selben Stelle. Lukas 6, 46, da heißt es: Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer wohl der Größte wäre. 3 Jahre lang Bibelschule und sie sind am genau selben Punkt wie vorher. Das heißt eigentlich sogar noch schlimmer. 3 Jahre zuvor kam der Gedanke auf, wer wohl der Größte ist. Jetzt streiten sie darüber, wer der Größte ist. Kennst du das Gefühl, so richtig im Stich gelassen zu sein? Ich glaube, das hat Jesus. Und Jesus hätte absolut frustriert seinen Bettel hinwerfen können. Nein, die kapieren das nicht. Alle zusammen sind einfach Egoisten. Sie drehen sich nur um sich. Vielleicht habe ich doch die falschen Leute ausgewählt. Aber Jesus macht 3 Dinge. Zuerst erklärt er ihnen, dass das System bei ihm, bei Gott, nicht so funktioniert, wer der Größte ist. Dann sagt er ihnen, was sie gut gemacht haben. Und am Schluss, Vers 28 und 30, sagt er ihnen, ihr seid mir in diesen Tagen der Gefahr und der Versuchung treu geblieben. Deshalb verspreche ich euch, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Mit mir sollt ihr am selben Tisch essen und trinken. Ihr werdet auf Thronen sitzen und mit mir die 12 Stämme Israels richten. Da lernen wir etwas vom Wesen Jesu kennen. Vor ihm stehen lauter Egoisten. Aber er schaute nicht auf das, was sie jetzt sind, sondern auf das, was sie einmal sein werden. Und er sieht auch Petrus bereits, wie er mit ihm im Himmel ist. Wie er mit ihm zusammen herrschen wird. Wie er mit ihm zusammen feiern wird, essen und trinken. Und wie er mit ihm zusammen mit die Stämme Israels richten wird. Also diese Perspektive möchte ich gegenüber den Christen haben. Es geht ja nur gegenüber Christen. Wer nicht Jesus nachfolgt, der wird nicht da im Himmel sein. Aber mit diesen Nicht-Christen, mit diesen Christen, die will ich so sehen. Die Mitchristen in der Familie. Die Mitchristen in der Gemeinde, die Mitchristen in anderen Kirchen, in anderen Gemeinden. Dass ich nicht nur sehe, was jetzt gerade ist, sondern mir bewusst sind, ich werde mal mit ihnen feiern. Das ist auch ein guter Vers, wenn man mit einem anderen Christen im Konflikt ist. Man weiß, in ein paar Jahren werden wir zusammen am selben Tisch sitzen und feiern. Da kann ich mich gleich jetzt schon darauf einstellen und schon mal damit beginnen. Nach dieser Verheißung, nach diesem Blick, wo die Jünger mal sein werden, diese Egoisten, widmet sich Jesus jetzt Petrus so. Nicht mehr der ganzen Menge, sondern Petrus. Und in Vers 31 sagt er, Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her. Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Petrus, Satan ist hinter dir her. An alle Mütter und Väter unter euch, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass Satan hinter deiner Tochter her ist? Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass Satan hinter deinem Sohn her ist? Alle Ehepaare, was würden wir tun, wenn wir wüssten, dass Satan jetzt hinter meiner Frau her ist? Oder hinter meinem Mann her ist? Oder an alle Kinder, deren Eltern noch leben, was tut ihr, wenn ihr wisst, hey, Satan ist hinter meinem Vater oder hinter meiner Mutter her? Würdest du Gott um Bewahrung bitten, dass nichts passiert? Um Sieg? Um Kraft? Oder dass er oder sie nichts Dummes macht? Um all das betet Jesus nicht. Jesus betet nicht, dass Petrus bewahrt wird, dass der Teufel ihm nichts anhaben darf. Dass nichts passiert, dass Petrus keinen Fehler macht. Er betet nicht einmal darum, dass Petrus nicht abstürzt. Nicht einmal darum, dass Petrus nicht sündigt, obwohl Jesus total gegen Sünde ist. Jesus hat ein noch wichtigeres Anliegen. Vers 32. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Also, dass Petrus am Glauben festhält, war für ihn wichtiger als alles andere. Jesus dachte nicht moralisch, hoffentlich macht er nichts Dummes. Jesus dachte geistlich, hoffentlich verliert er den Glauben nicht. Und weshalb ist der Glaube genauso wichtig? Der Glaube ist das Entscheidende, wie ich nach dem Tod die Ewigkeit verbringen werde. Und der Glaube ist das Entscheidende, wie erfüllt mein Leben hier auf Erden sein wird. Ich habe das im Predigtmanuskript etwas genauer ausgeführt. Und wir sehen durch die ganze Bibel hindurch, dass der Glaube das Entscheidende ist. Das war jetzt auch immer im Johannesevangelium. Aber es ist schon beim Alten Testament. Rahab, Abraham, Simson und so weiter. Immer der Glaube war das, was Gott am wichtigsten war. Und im Neuen Testament genauso. Den reichen Jüngling, der fragt, hey, was muss ich tun? Da sagt Jesus nicht, ja, halte das erste Gebot. Sondern sagt er, verkaufe alles. Weshalb? Weil wenn dieser alles verkauft, muss er auf Gott vertrauen. Es war eine Prüfung, ob er glaubt oder nicht. Also für Jesus ist das Allerwichtigste, dass Petrus den Glauben nicht verliert. Viele Kinder unserer Gemeinde haben den Glauben verloren. Und damit meine ich nicht, wenn jemand eine Glaubenskrise hat. Damit meine ich nicht, wenn Jugendliche den Glauben ihrer Eltern abstreifen wollen und müssen und sich hinterfragen, ob Gott überhaupt, ob das überhaupt alles stimmt oder nicht. Im Gegenteil, das sind ganz wichtige Fragen. Aber ich meine die Tatsache, dass von unserer Gemeinde viele Kinder den Glauben verloren haben, sich von Gott entfernt haben. Gestern hatten wir einen Gebetstag und unter anderem beteten wir für unsere Jugendlichen, die innerlich gefangen sind. Und danke allen, die ihr mitgebetet habt. Danke auch euch als Team, die ihr diesen Tag vorbereitet habt. Das finde ich das Geniale an Gemeinde. Wir können zusammenstehen, um für unsere Kinder zu ringen, dass sie ihren Glauben nicht verlieren. Oder, wenn sie ihn verloren haben, dass sie ihn wieder finden. Und in der Gemeinde gibt es verschiedenste Gebetsgruppen oder Minigruppen. Man kann sich mit irgendjemandem zusammenschließen. Machen wir das. Ich kann nicht nachvollziehen, wenn Eltern das nicht tun. Ich verstehe es nicht. Nicht aus Druck, sondern weil wir ja unsere Kinder lieben. Und nicht, dass wir dann unsere Kinder blöd hinstellen, negativ. Oder Druck machen, sowieso nicht. Im Gegenteil, wenn wir es ja Gott abgeben, können wir sie loslassen. Das Geniale an Gemeinde finde ich auch, dass es seelsorgliche Hilfe gibt. Wenn ich merke, jetzt ist es bei mir so, dass ich dran bin, meinen Glauben zu verlieren, dass er beginnt zu bröckeln. Dass wir einander helfen können, den Glauben wiederzufinden. Also das Wichtigste war für Jesus, dass Petrus den Glauben nicht verliert. Alles andere war für Jesus Nebensache. Satan ist hinter Petrus her. Jesus betet, dass er den Glauben nicht verliert. Und was macht Gott? Das steht in Vers 31. Da heißt es, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, euch zu sichten wie Weizen. Gott gibt eine Erlaubnis. Also Satan ist hinter Petrus her, Jesus betet und Gott erlaubt etwas. Was erlaubt er? dass alles, was Satan macht, zur Sichtung von Weizen dient. Puh, was heißt das? Was heißt Sichten von Weizen? Die Bibel ist der beste Bibelkommentar. Und in Jesaja 28 haben wir eine Erklärung zu diesem Text. Jesaja 28, 24 bis 29. Ich lese: Pflügt ein Bauer vor der Aussaat etwa mehrmals sein Feld? Geht er jeden Tag wieder mit der Ecke darüber? Nein. Sobald er den Acker einmal vorbereitet hat, sät er alles Mögliche an. Dill und Kümmel, dann Weizen, Hirse und Gerste. Jedes an seinem bestimmten Platz. Und schließlich am Rand des Feldes noch Dinkel. Er weiß genau, was zu tun ist, denn sein Gott hat es ihm gelehrt. Dill und Kümmel wird er nicht wie Getreide mit der schweren Walze ausdreschen, sondern mit einem Stock klopft er die Samen sorgfältig aus. Und das Getreide, wird es etwas schonungslos zermalmt? Nein, natürlich nicht. Der Bauer drischt es nicht länger als nötig. Er lässt zwar seine Zugtiere die schwere Dreschwalze darüber ziehen, doch er achtet darauf, dass die Körner nicht zerquetscht werden. Auch das hat er von Gott gelernt, vom allmächtigen Herrn, der ihn ein weiser und wunderbarer Ratgeber ist. Zur damaligen Zeit kostete die Weizenernte wahnsinnig viel Mühe und Zeit. Zuerst wurden die Getreidehalme abgeschnitten, dann eingesammelt und dann musste das irgendwie, das Spreu vom Weizen getrennt werden. Und hier im Text sehen wir, mit was für Werkzeugen damals gearbeitet wurde. Also, um diese Spreu vom Weizen zu trennen, benutzte man schwere Walzen. Eine andere Methode war mit dem Stock. Man schlug mit dem Stock auf den Weizen. Man zermalmte es. Und eine Variante war, man benutzte Zugtiere, um eben diese schweren Walzen darüber zu ziehen. Immer wieder neu, bis alles Korn und der Stoppel getrennt war. In diesem Text sehen wir gleichzeitig, was der Bauer tut. Also das sind die Werkzeuge. Und der Bauer, der macht Folgendes. Da heißt es, er weiß genau, was er tut. Er behandelt nicht jeden gleich. Er behandelt Doris anders, als er mich behandelt. Er behandelt jeden individuell. Und interessant, er schlägt sorgfältig. Wie geht denn das? Schlägt man oder sorgfältig? Aber es ist genau, was ich erlebe. Gott schlägt so weit, wie es genau nötig ist, damit ich es checke. Er achtet darauf, dass niemand schonungslos zermalmt wird. Er drischt nicht länger als nötig. Er achtet darauf, dass wir nicht zerquetscht werden. Sind wir diese beiden Dinge? Also brutale Werkzeuge. Nichts von, komm zu Jesus und alles wird easy. Aber nicht mit diesen Werkzeugen. Und trotzdem ist da ein Bauer in Weisheit, in einer unheimlichen Sorgfalt dahinter. Und das ist Gottes Job. Er achtet genau darauf, dass der Teufel uns nur so weit angreifen kann, wie es zur Trennung von Spreu und Weizen dient. Alles andere ist Satan verboten. Alles muss dazu dienen. Streich dir diesen Abschnitt an in der Bibel, wenn du ihn noch nicht hast. Oder schreib ihn irgendwo auf, dass wenn du in der Krise bist, dass du da das aufschlagen kannst. und sagen kannst, hey, so fühle ich mich jetzt, geschlagen, zerdroschen. Eine Walze fährt über mich her. Aber dass du auch nachlesen kannst, was der Bauer macht, wie er sorgfältig achtet, dass ja nicht einmal zu viel über dich hergefahren wird. Gehen wir wieder zurück zu Lukas 22. Satan ist hinter euch her. Gott hat ihm erlaubt, den Spreu vom Weizen zu trennen. Aber jetzt wehrt sich Petrus und sagt, Vers 33, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, Petrus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Also Jesus sagte schon zuvor, wo ich hingehe, kannst du nicht hingehen. Aber Petrus argumentiert umso mehr. Jetzt erst recht. Petrus versucht, das Richtige zu tun. Aber alles, was Petrus hätte tun sollen, wäre zu sagen, Herr Jesus, du hast recht, ich kann es nicht. Aber Petrus meint, er könne es. Auch wenn alle anderen Jünger fallen, ich werde das bestehen. Ich werde bis in den Tod dir treu bleiben. Und dann kam der Fall. Die nächsten 20 Verse lesen wir, wie Petrus versagte. Zuerst in Gethsemane schlief er ein, als Jesus ihn fragte, ihn und die anderen Jünger, hey, könnt ihr beten, weil es ist die schwerste Zeit, die jetzt für mich ist. Unterstützt ihr mich? Sie schlafen ein. Dann, bei der Gefangennahme, nimmt Petrus das Schwert, schlägt Malchus ein Ohr ab. Wahrscheinlich will er natürlich den Kopf treffen, trifft nicht, wenigstens ein Ohr. Jesus muss es wieder anmachen, muss ihn wieder heilen. Und dann verleugnet Petrus Jesus bis aufs Letzte. Petrus sagt nicht nur, ja, ich kenne Jesus nicht, sondern, ich zitiere, er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht. Der hat nicht mal den Namen Jesus in den Mund genommen. Er hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Und sofort, während er noch redete, krähte der Hahn. Der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Da fiel Petrus ein, was er zu ihm gesagt hatte. Bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Und er ging hinaus und begann bitter zu weinen. Und hier endet der Bericht über Petrus. So brutal. Nach 3 Jahren mit Jesus unterwegs. Nachdem Petrus ja der Anführer dieser 12 war, immer wenn er eine Aufzählung ist, ist er an erster Stelle. Was ausgerechnet Petrus? Was er? Wahrscheinlich waren alle erstaunt, aber einer war nicht erstaunt. Jesus. Jesus wusste, Petrus überschätzt sich. Er ist stolz und er will der Größte sein. Und Gott gab Satan die Erlaubnis, ihn so weit anzugreifen, wie es zur Sichtung, zur Trennung von Spreu und Weizen führt. Und diese Sichtung war hart. Versagen im Beten, in Gethsemane, Versagen im Handeln, beim Ohr abschneiden und Versagen in den Worten, beim Verleumden. Petrus musste es auf die harte Tour lernen. Weil die ganzen 3 Jahre haben ihm nicht genügt, seinen Stolz, diesen Spreu und diesen Weizen zu trennen. Aber Jesus gab Petrus nicht auf. Er wusste, es wird soweit kommen. Und er wusste, es ist so wichtig, dass sich dieser Stolz von Petrus trennt, oder er sich von diesem Stolz trennt, weil nur dann gibt es Mehl. Nur dann gibt es Brot, durch das Tausende ernährt werden. Gott zerbricht nie zum Zerstören, sondern um aufzubauen. Und Satan darf uns nur so weit anfassen, wie es dazu dient. Wie es dient, den Spreu und den Weizen zu trennen. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und hier endet dieser erste Teil. Und da ende ich jetzt auch meine Predigt. Aber ich möchte dich ermutigen, jetzt diese Woche dir Zeit zu nehmen, das in dein Leben hinein zu übersetzen. Und ich habe als Hilfe dazu 4 Fragen im Predigtmanuskript. Zum Beispiel, wenn du jetzt an eine Krise oder an ein Versagen denkst, an eine Not in deinem Leben, dass du überlegst, wo hat Satan nachgeholfen oder wo hat er es vielleicht sogar verursacht, dass ich in diese Not gekommen bin? Schreib 2, 3 Stichworte. Wo war der Satan im Spiel? Und dann überlegst du dir, wenn Gott Satan nur so weit gewähren lässt, wie es mir dient zum Trennen von Spreu und Weizen, was war dann mein Weizen dabei und was war mein Spreu dabei? Und das wird der Gewinn sein von deiner Krise. Und bevor du nach einem Konflikt oder nach einer Krise oder nach einem Versagen nicht sagen kannst, was war dein Spreu dabei und was war dein Same dabei, kannst du nicht sagen, dass du diesen Konflikt oder was es auch immer war, verarbeitet hast. Weil das ist der Gewinn, um das geht es. Nächste Frage ist, geht es darum, Petrus wurde nicht bei seiner Schwäche versucht, sondern bei seiner Stärke. Dass du überlegst, in meiner Krise, wo spielen da meine Stärken mit? Und das dann geht dann so weiter. Und der letzte Teil ist so der Hammer. Also ich war am Tisch am Schreibtisch, ich habe mich so gefreut, ich dachte, boah, super, das ist so genial, was da steht. Also ist so gut, ich werde es euch nicht verraten. Aber nehmt das Blatt, vertieft es doch einfach, um euch zu sagen, okay, wenn ich schon eine Krise hatte, dann will ich einen Gewinn daraus ziehen. Und wenn ich keine hatte, dann will ich mich vorbereiten, vielleicht wird mal eine kommen. Zur Erholung habe ich euch dann noch im Skript eine Filmangabe gemacht, so als gelernter Mühe nicht unterlassen, noch einen Film euch zu empfehlen, wo das Ganze etwas geschildert wird, wie das heute läuft mit dem Getreide. Kommenden Sonntag geht es dann um Johannes 21. Weil da sehen wir, das Versagen war nicht das letzte. Es gab noch ein 21. Kapitel. Und wir werden diese Schritte betrachten vom Versagen zur Erweckung. Und auch da, glaube ich, hat das Gott gemacht. Nicht nur damit man sieht, ja, wie das früher war, sondern um uns da hineinzunehmen, um uns zu gebrauchen, dass Erweckung geschieht. Aber jetzt werden wir zuerst mal singen. Und zwar auch wieder ein Lied, das total gut passt. In Christus ist mein ganzer Halt. Genau, wenn es Krisen und Versagen, wenn das sind. In Christus ist mein ganzer Halt. Singen wir das als Gebet, als Bekenntnis, wer das möchte. Stehen wir auf und so als Antwort, Christus ist mein ganzer Halt. Vielen Dank euch.